Geht schon? Ja, jetzt sind wir online. Sehr schön. Okay. Ich möchte euch zu dem Thema eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel vorstellen. Und die finden wir in der Apostelgeschichte 12, Vers 4 bis 16. Der Kontext zu der Geschichte ist der, dass der König Herodes von Israel gerade gemerkt hat, dass es ihm voll gut ankommt, wenn er die Christen verfolgen lässt. Das heißt, er drangsaliert die Christen, lässt die einsperren, lässt die misshandeln, lässt die schlagen. Den Bruder von Jakobus, den Johannes, lässt er sogar enthaupten. Und in der Zeit passiert es, dass Petrus inhaftiert wird. Und alle Christen in seiner Gemeinde, in seiner Umgebung, die ahnen schon, dass ihm das gleiche Schicksal ereilen könnte wie dem Johannes. Und da steigen wir in den Text ein. Er ließ ihn, also Petrus, ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. Also vier Soldaten immer in einer 6-Stunden-Schicht, die den Petrus bewachen sollen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Wenn man die Beschreibung so liest bis hierhin, dann erinnert mich das an Asterix und Obelix. Wir sehen in den Comics ganz oft Bilder, wo die massiv in Ketten eingewickelt sind, damit sie nicht abhauen können, damit sie nicht verschwinden können. Hier möchte jemand, dass Petrus wirklich und auf gar keinen Fall entkommen kann. Und deshalb wird er ganz streng bewacht. Und das hat einen guten Grund. 7 Kapitel früher in der Apostelgeschichte finden wir die Geschichte, dass die Apostel verhaftet worden sind und ins Gefängnis gesteckt worden sind. Und ein Engel kam in der Nacht und hat die Apostel befreit. Und wenn dem König das passiert, ist das ziemlich peinlich. Und deshalb möchte er sich diese Blöße auf gar keinen Fall geben. Er lässt ihn nicht nur schwer bewachen, sondern er lässt ihn sogar anketten an zwei andere Soldaten mit einem Arm und dem anderen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das für irgendjemanden gemütlich sein soll zum Schlafen. Und ich will auch nicht wissen, wie das aussieht, wenn einer mal aufs Klo muss. Und trotz aller Sicherheitsvorkehrungen wissen wir als aufmerksame Bibelleser, und weil ich es euch gerade verraten habe, was auch alle Leserinnen von Asterix und Obelix wissen. Asterix und Obelix und Gott lassen sich nicht von Ketten aufhalten. Weiter im Text, denn plötzlich stand ein Engel Gottes vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Steh auf, sagte er. Sofort fielen die Ketten von den Handgelenken ab. Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Petrus tat es. Wirf den Mantel über und komm. Petrus folgte dem Engel hinaus, doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der ersten Wache vorbei, dann an der zweiten und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Dort öffnete sich ihnen dieses Tor von selbst. Sie gingen hinaus und gingen eine Straße weit fort. Dort verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Eine sehr detaillierte Geschichte von der Befreiung des Petrus. Was ich mag, ist, dass in dieser wirklich durchaus spannenden Szene keine Hetze aufkommt. Der Engel hat alle Ruhe weg. Der weckt Petrus auf und sagt, zieh dich an. Ich hätte in der Situation, wenn ich merke, oh, meine Ketten sind ab und ein Engel, es bietet sich eine Chance, mein Leben zu retten. Ich würde alle meine Sachen unter den Arm klemmen und zusehen, dass ich Land gewinne. Ich würde meine Sandalen nicht anziehen. Ich würde einfach schnell die Biege machen. Und der Engel, ich stelle mir das so vor, dass er sagt, okay, Petrus, der hat sich jetzt angezogen. Und dann will er losflitzen. Der Engel sagt, hier, Petrus, nimm noch deinen Mantel mit. Draußen könnte es kalt werden. Der Engel, der hat keine Hetze. Und manchmal sind wir in Situationen, da wollen wir schnell raus. Aber Gott, der lässt sich nicht hetzen. Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Und wir sehen an dieser Geschichte, Gott kommt auch nicht zu spät, obwohl der Engel sich Zeit lässt. Und dann gehen sie ganz gemütlich an der ersten Wache vorbei und an der zweiten. Und wenn das ein Thriller wäre im Fernsehen, dann würden wir auf dem Sofa sitzen und unsere Hände festkrallen in den Kissen oder schon zittern und auf den Fingernägeln rumkauen und sagen so, komm, gib Gummi. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und die gehen da ganz gemütlich raus. Und als sie eine Straße weit entfernt sind, da verschwindet der Engel. Und in dem Moment realisiert Petrus erst, was da passiert ist. Also Petrus weiß gar nicht so genau, was passiert ist. Manchmal hat er das Gefühl, er träumt. Und als der Engel weg war, versteht er erst so richtig, hey, ich bin frei, ich stehe jetzt auf der Straße und ich bin nicht mehr im Gefängnis und ich bin nicht mehr angekettet. Ich kann jetzt einfach gehen. Und er macht sich auf zu dem Haus seiner Glaubensgeschwister und da geht's im Text weiter. Er ging zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele zum Gebet versammelt. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Petrus klopfte ans Tor und eine Dienerin namens Rode kam und wollte nachsehen, wer da wäre. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. Finde ich unglaublich großartig. Und es kommt noch besser. Du bist nicht bei Verstand, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, ja, dann ist es ein Engel. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Und als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Dieser Bericht trifft voll meinen schrägen Humor. Und ich finde es unglaublich schön, mir diese ganze Geschichte so als Kopfkino vorzustellen. Die Menschen in dem Haus beten dafür, dass Gott ein Wunder tut und dass Gott Petrus befreit. Und sie haben vor kurzer Zeit erlebt, dass Gott die Apostel aus dem Gefängnis rausgeholt hat durch einen Engel. Der Mensch ist lernbar, also der Mensch ist lernfähig. Und sie beten dafür und Gott tut dieses Wunder. Voll cool, ne? Und dann steht Petrus vor der Tür und ich kann mir vorstellen, er hat vielleicht auch ein bisschen Angst, so, ne? Die Straßen sind unsicher, nicht die besten Zeiten für Christen und er möchte eigentlich in dieses Haus und dass sich hinter ihm diese Tür schließt, weil das einen Rahmen von Sicherheit bietet. Und er klopft und die drinnen diskutieren. Ah nee, kann ja nicht sein, muss ein Engel sein, Gott kann sowas gar nicht machen. Das ist eigentlich ein Wunder, das ist eigentlich unmöglich. Und er klopft und klopft und irgendwann checken sie, wir können ihn noch mal reinlassen, oder? Ich finde, dass wir aus dieser Geschichte eine ganze Menge für unser Christenleben lernen können und auch für unser Gebetsleben. Als erstes, finde ich, wird uns daran einmal wieder deutlich, dass das Leben als Christ nicht ungefährlich ist. Das ZDF hat im Januar Zahlen veröffentlicht von Open Doors, dass weltweit momentan ungefähr 360 Millionen Menschen, also Christen, aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Sie werden geschlagen, sie sitzen im Gefängnis, sie werden enteignet, beschimpft, Kirchen werden zerstört. Christsein ist auf der Welt, hier in Deutschland, Gott sei Dank sicher, aber nicht überall. Hier in Deutschland werden wir nicht verfolgt als Christen. Aber wenn ihr mal in euer Leben hineinschaut, kennt ihr das vielleicht auch, dass es Situationen gibt oder Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns wie in so einer Gefängniszelle fühlen. Wiebke hat vorhin gesagt, dass man sich wie in so einem Loch fühlt. Ich glaube, das kann man gleichsetzen mit so einer Gefängniszelle. Das können sein Krankheiten oder Süchte, Sorgen, in denen wir leben oder Ängste, schwierige Beziehungen. Toxisch, sagt man ja gerade so, ne? Toxische Beziehungen. Situationen, die uns fest im Griff haben und unser Leben eingrenzen oder uns unfrei machen. Auch Christsein bewahrt uns nicht vor inneren Gefängniszellen. Wie fühlst du dich denn gerade so, wenn du mal in dein Leben hineinschaust? Gibt es da auch Gefängniszellen, Sachen, die dich unfrei machen, die dich festhalten? Und die noch wichtigere Frage, was machst du damit? Wo gehst du damit hin? In dem Bericht aus der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Menschen beten. Und das machst du vielleicht auch schon. Und das ist auch genau richtig. Wenn wir in schwierige Situationen geraten, dann wollen wir was machen, dann wollen wir die verändern. Und einfach nur zu beten, das kommt uns manchmal so klein vor und so wenig. Und wir haben das Gefühl, also ich muss ja jetzt irgendwas machen und dann habe ich dafür gebetet und möchte aber irgendwie was, das fühlt sich so ohnmächtig an und so wenig. Aber wenn wir beten, dann passiert etwas. Wir erleben, dass Gott unsere Gebete erhört, dass Gott Dinge verändert und wir erleben auch manchmal, dass Gott solche Wunder tut, so große und so kleine, wie die, von denen wir in der Bibel lesen. Wir erleben aber auch, dass Gott uns manchmal nicht aus unseren Gefängniszellen befreit, wenn wir beten. Und dass wir trotzdem krank bleiben. Dass Gott die schwierigen Situationen nicht einfach sofort verändert. Und dann kann es schon mal sein, dass unser Glaube ganz schön ins Schwanken gerät. Ist Gott vielleicht gar nicht allmächtig? Oder kann Gott oder will Gott mir gar nicht helfen? Ist mit mir was falsch oder habe ich vielleicht falsch gebetet? Kennt ihr den Gedanken so, habe ich falsch gebetet? Kann es auch manchmal geben. Ich muss mich mal kurz organisieren. Ja. Wer sich Gedanken darüber macht, warum seine Gebete nicht gehört werden, der kann sich nochmal die Predigt von Jochen von vor 3 Wochen anhören. Gebete, die nicht erhört werden. Ich finde, die ist da sehr mutmachend und liefert auch Antworten darauf. Da möchte ich mich gar nicht viel wiederholen. In dem Text von heute finden wir einige sehr mutmachende Aspekte. In Vers 5 zum Beispiel. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. An vielen Stellen in der Bibel finden wir, dass Menschen gemeinsam beten. Gott hat sich den Christen nicht als Einzelkämpfer vorgestellt. Gemeinsam zu beten, das stärkt unseren Glauben. Und Wunder Gottes zu erleben, das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Deshalb finde ich das auch so toll, wenn Erlebnisse, die ihr mit Gott gemacht habt, wenn die im Gottesdienst geteilt werden oder in der Gemeinde, das ist total stärkend für den Glauben zu sehen, dass Gott wirkt. Hast du Menschen um dich herum, die mit dir gemeinsam beten? Wenn nicht, dann such dir eine gute Base an Betern. Ich finde das total entspannend, wenn irgendwas los ist, dass ich gleich weiß, wem ich schreiben kann, weil ich dann weiß, dass es mindestens 5 Leute gerade lesen und direkt für mich beten und dass ich spüre, dass ich im Gebet getragen werde. Manchmal brauche ich Menschen, wenn mein Glaube schwankt oder wenn ich keine Worte finde für das, was ich empfinde, auch gerade wenn ich das Gefühl habe, meine Gebete werden nicht erhört, dann brauche ich Menschen, die für mich stark sind und die mich tragen. Jesus sagt in Lukas 22, Vers 32, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Die Bibel kennt solche Situationen offensichtlich auch, dass Menschen in ihrem Glauben erschüttert werden und dass sie sich schwach fühlen, dass ihr Glaube schwankt. Und weiter heißt es, sinngemäß, wenn du dich dann wieder gefangen hast, wenn du wieder klarkommst, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Merkt ihr da was? Es geht um ein Miteinander. Als Christen sind wir auf ein Miteinander angelegt. Ein frühes und modernes Sozialsystem in der Geschichte. Du wirst getragen, wenn du schwach bist und stärkst die anderen, wenn du dich stark fühlst. Du hast eine Aufgabe in der Gemeinde, hast du gar nicht gewusst, ne? Tauchst wahrscheinlich gar nicht in unserem Organigramm auf. Aber wenn du dich gerade stark fühlst, dann stärke den Glauben deiner Geschwister und lass dich tragen, wenn du einfach Unterstützung brauchst. In der Vorbereitung dieser Predigt hat Gott mir einen Schwerpunkt für Krankheiten aufs Herz gelegt. Vielleicht leidest du schon länger an einer körperlichen oder seelischen Krankheit und hast schon oft dafür gebetet und bist total frustriert, dass sich nichts verändert. Da möchte ich dir noch einen wichtigen Bibelvers mit auf den Weg geben, und zwar aus Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn mit Öl salben in dem Namen des Herrn. Kommt uns komisch vor, ne? Ist irgendwie auch bedrückend, wenn jemand dich mit Öl salbt oder so, ne? Das ist so körperlich, das mag ich manchmal nicht so gerne. Oder ich muss dann jemanden ansprechen und dann fühle ich mich unwohl, weil ich ja eine Schwäche von mir preisgebe. Aber wenn du krank bist an deinem Körper und an deiner Seele, dann mach das, wie hier beschrieben. Wenn die Bibel uns dazu auffordert, nicht nur alleine oder in unserer Kleingruppe oder mit anderen Christen zu beten, sondern die Ältesten der Gemeinde zum Gebet zu rufen, dann glaube ich auch, dass darauf ein besonderer Segen ruht. Und es ist ein Schritt im Glauben und Vertrauen auf Gott, das zu tun. Weihnachten, Herr Martin, kriegst du schon schwitzige Finger, wenn alle dich rufen. Super. Lass dich durch unsere Ältesten von Gott besonders beschenken, wenn du krank bist. Krankheit, das sind Zeiten, in denen wir schwach sind, in denen es uns nicht gut geht. Und Gott sagt, mach das. Und das ist ein besonderer Segen, das zu tun. Und ich finde es so schön, wenn man krank ist, dann liegt man in seinem Bett, die Welt ist schlecht, man will sich unter seiner Decke verstecken, man leidet, das können auch Frauen, wenn sie krank sind. Und gerade dann, sich besonders von Gott beschenken zu lassen, das ist doch was richtig Cooles, oder? Ist das nicht toll, wie Gott uns versorgt in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht? Das finde ich richtig toll. Warum sollen wir dann beten? Weil Gott tut Wunder. Ich mag es, dass so detailliert beschrieben wird, wie gesichert Petrus in diesem Gefängnis sitzt und dass eine Flucht wirklich unmöglich scheint. Je schwieriger die Situation und je unmöglicher sie erscheint, umso größer ist das Wunder, das Gott tut. Wie kann das gehen, dass ein Engel in ein Hochsicherheitsgefängnis eindringt? Dass Ketten einfach so abfallen und das wird ja auch laut gewesen sein, dass die Wachen neben ihm, wie tief müssen die geschlafen haben, dass die davon nicht wach werden? Und dass die Wachen, die vor der Tür stehen, das wird nicht beschrieben, ob die schlafen, ob die das einfach nicht gesehen haben. Wie ist das möglich? Gar nicht. Vielleicht hatten die eine Tarnkappe, ein Unsichtbarkeitsserum, Schlafmittel. Wir wissen es nicht. Es ist einfach ein Wunder, was passiert ist. Und jetzt die große Überraschung. Gott kann Wunder tun. Gott kann unmögliche Dinge möglich machen. Gott kann aus dem Nichts Materie schaffen und eine ganze Erde mit Leben bevölkern. Oder guck dich mal selber an, was du für ein Wunder bist, was dein Körper für ein Wunder ist, dass deine Fingernägel wachsen, deine Haare wachsen wieder nach. Es bildet sich regelmäßig Spucke. Das ist doch ziemlich cool, oder? Oder die Kreisläufe der Natur, wenn man sich anschaut, die in den Jahreszeiten wechseln, wie Photosynthese funktioniert. Egal, was du willst, ich liebe das, durch die Natur zu laufen, weil ich einfach Gottes Genialität in seiner Schöpfung erlebe. Und für mich ist ein Spaziergang durch die Natur, ist für mich ein Zugang zu meiner Beziehung zu Gott, weil ich einfach ins Staunen gerate über die Wiederkehr der Jahreszeiten, über die Wiederkehr von Saat und Ernte. Gott ist ein unglaublich genialer Schöpfer und Gott, der kann alles bewirken. Gott kann Wunder tun. Und das sogar, wenn wir es ihm nicht zutrauen. Die Menschen in dem Bericht, den wir gelesen haben, die glaubten, es könne sich nicht um Petrus handeln, der da vor der Tür steht, weil es unmöglich ist. Und ich finde es schön, dass wir in diesem Bericht sehen, sie glauben eigentlich gar nicht an das, wofür sie beten. Sie glauben eigentlich gar nicht, dass Gott ihn befreit. Sonst hätten sie ja auch damit gerechnet, sie hätten die Wetten abgeschlossen, wann der vor der Tür steht und klopft, wie lange das dauert, bis Jesus ihn befreit. Und trotzdem, trotz dessen, dass sie nicht glauben, tut Gott trotzdem dieses Wunder. Und das finde ich so cool an Gott, dem macht das gar nichts aus, dass die ihm das gar nicht zutrauen, das kratzt nicht sein Ego, sondern gut, Gott tut das trotzdem, weil Gott es gut mit uns meint und weil Gott sie bestimmt auch ein bisschen was lernen möchte, so hier, guckt mal, ne? Hättet ihr nicht gedacht, oder? Aber ich kann einfach alles. Stell dir mal vor, wir beten für Frieden in der Ukraine und Putin bekehrt sich und entschuldigt sich beim ukrainischen und russischen Volk und zahlt Reparationen aus seinem Privatvermögen, um geschehenes Leid zu mildern. Das wäre ein Wunder, oder? Ich glaube, das würden wir auch nicht glauben. Und wenn der an der Tür klopft, würden wir den auch erstmal draußen stehen lassen, weil es einfach so unmöglich scheint. Aber traust du Gott zu, dass er das bewirken kann? Stell dir mal vor, wir beten für deine Depression und sie sind einfach weg. Stell dir mal vor, wir beten für deine Krankheiten, die dich seit Jahren plagen und sie sind einfach weg. Stell dir mal vor, wir beten, weil du nicht weißt, wie du den nächsten Monat finanzieren sollst und auf einmal schenkt dir jemand unerwartet Geld. Stell dir mal vor, du glaubst gar nicht an Gott und betest und es passiert genau das, wofür du betest. Wäre ganz schön cool, oder? Stell dir mal vor, wir beten und etwas passiert. Glaubst du, dass Gott bewirken kann, wofür du betest. Betest du nur für Dinge, die du Gott zutraust? So, wenn ich Kopfweh habe, dann bete ich, okay, das denke ich schon. Wenn ich mir überlege, ein bezahlbares Haus in Oldenburg, wird schwieriger, Gott. Vielleicht bete ich gar nicht dafür. Für welche Sachen betest du? Und spannend ist auch, für welche Sachen betest du nicht? Für welche Sachen hast du aufgehört zu beten, weil sie nicht erhört wurden? Oh, knisternde Stille hier. Glaubst du, dass Gott deine Krankheit heilen kann? Glaubst du, dass Gott Hindernisse aus deinem Leben räumen kann? Glaubst du, dass Gott dich aus dem Gefängnis deines Lebens holen kann? Ja, manchmal beten wir und Dinge passieren nicht. Das erlebe ich auch. Und manchmal betet die Kleingruppe und ich werde nicht gesund. Und manchmal beten die Ältesten und ich werde nicht gesund. Und manchmal beten wir für Frieden und es kommen unzählig neue Konflikte auf der Erde dazu. Ich sag mal Gazastreifen, Kosovo, ich sag mal Bergkarabach. Und dann wird die Zelle, in der wir uns gefangen fühlen, irgendwie immer enger und immer kleiner. Und unser Glaube gerät manchmal ins Schwanken. Aber auch, wenn Gott uns nicht immer aus unserer Gefängniszelle befreit, so schickt er uns doch ein helles Licht, wenn wir beten. So wie Petrus das erlebt hat, es wurde hell in seiner Zelle. Ein helles Licht kam in seine Zelle. Auch wenn Gott dein Gebet nicht direkt erhört und dich befreit, so wie Petrus das erlebt hat, und du eine längere Zeit oder Zeit in dieser Gefängniszelle deines Lebens verbringen sollst, ist das Gebet trotzdem nicht vergebens. Denn Gott schickt dir einen Engel in deine Zelle. Ein Engel, der dir Hoffnung schenkt und der dich tröstet. Sonnenstrahlen durch die Gitterstäbe deiner Gefängniszelle. Ich finde, das kann man gerade schön sehen. Heute Morgen war das so verregnet und die Wolken waren so düster und so dunkel. Das geht mir manchmal so aufs Gemüt und dann wird so dunkel draußen. So die dunkle Jahreszeit ist nicht so meins. Und dann brachen die Wolken auf und dann kamen so Sonnenstrahlen durch. Und dann ist die Situation irgendwie blöde und ungemütlich. Aber diese Sonnenstrahlen, die genieße ich. Und manchmal erleben wir nicht, dass Gott direkt uns unsere Krankheit wegnimmt, aber er schenkt uns Tage, die besser sind. Und er schenkt uns Trost und er schenkt uns kleine Lichtstrahlen. Vor den Herbstferien hatte ich einen Tag, ich bin gerade irgendwie ganz schön ausgepowert und ganz schön müde und kaputt. Und ich habe meine Kinder in den Kindergarten und die Schule gebracht und bin dann bei uns zur Milchtankstelle geradelt. Wir sind draußen, Natur, mein Zugang zu Gott. Und auf dem Fahrrad fange ich immer an zu singen und dann geht das so über in so eine Gebetszeit irgendwie. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich fühle mich gerade so müde und ich bin gerade so ausgepowert und ich bin gerade so erschöpft. Und dann habe ich so überlegt, was ich jetzt am Vormittag sinnvollerweise machen sollte. Freitags ist mein freier Tag. Und dann dachte ich so, okay, was ich alles machen müsste. Und dann sagt Gott mir, Esther, du kannst jetzt müde deine Fenster putzen oder du nimmst dir Zeit für mich und ich gebe dir neue Kraft und ich ermutige dich. Und das ist so ein Lichtstrahl, den ich meine in unserem Alltag. Ich habe das gemacht und es ging mir danach richtig gut und Gott hat mich gestärkt, Gott macht mir neuen Mut, er gibt mir dann neue Freude. Und das sind diese Lichtstrahlen in schwierigen Zeiten, wenn es uns manchmal dreckig geht, wenn es uns manchmal schwierig geht, wenn Gott nicht schwupp mein Automat ist, der alles sofort verändert, dann reagiert trotzdem Gott auf mein Gebet und schenkt mir so kleine Momente des Lichts und macht mir meine Gefängniszelle erträglich. In der Bibel heißt es ganz oft, bleibt im Gebet und hört nicht auf zu beten. Als Christin vertraue ich darauf, dass Gott es gut mit mir meint und dass er mich vor dem bewahrt, was ich nicht tragen kann. Bei allem, was um mich herum passiert und was in der Welt, der Wirtschaft, der Familie, bei mir auf der Arbeit so los ist, weiß ich, dass Gott mich hält. Und das gibt mir einen ganz tiefen Frieden in turbulenten Zeiten meines Lebens. Lasst uns mit Veränderung und mit Wundern in unserem Leben rechnen. Hör nicht auf zu beten, nur weil Gott dein Gebet nicht so erhört, wie du dir das gewünscht hast. Oder weil er einen anderen Plan hat. Vertrau darauf, dass Gott es gut mit dir meint. Lass dich tragen von anderen Menschen und von deiner Gemeinde, wenn es dir nicht gut geht. und stärke den Glauben deiner Geschwister, wenn du dich stark fühlst. Manchmal fühlt es sich so wenig an zu beten, aber kein anderes Mittel auf der Erde, keine Schmiergelder, kein Vitamin B, keine Ketten, keine Waffen und auch keine Regierung und Diplomaten können so viel bewirken wie ein Gebet.